Ja, und wir kommen direkt weiter zum nächsten Vortrag. Und ich darf Herrn Universitätsprofessor Christoph Zielinski herzlich begrüßen. Er ist internistischer Onkologe, aber ich denke, ich muss ihn nicht vorstellen. Er ist der Prominenteste, wenn ich das sagen darf, in Österreich. Sie waren von 2004 bis 2017 Vorstand der ersten Universitätsklinik für Innere Medizin an der Medizinischen Universität Wien und zwischen 2008 und 2010 auch Vizerektor der Medizinischen Universität. Seit 2020 ist Professor Zielinski ärztlicher Direktor der Wiener Privatklinik und er ist außerdem gegenwärtig Vorstand des Vienna Cancer Center und Präsident der Central European Cooperative Oncology Group. Ganz herzlichen Dank, dass Sie da sind. Bitte um Ihren Vortrag.
Vielen Dank, Herr Seidlöfer. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, es ist mir eine große Ehre, Ihnen die Fortschritte der Onkologie in den letzten Jahren und Jahrzehnten nahebringen zu können und zu dürfen. Es ist das eine außerordentlich stürmische Geschichte, die, glaube ich, tatsächlich sehr beispielhaft ist für die Entwicklung medizinischer Fortschritts. Das sind meine Conflict of Interest Statements. Ich bitte um Entschuldigung, dass das groß das englische Dias sind, aber Englisch ist das neue Latein, deswegen heißen die Viren Englisch und die Bakterien Lateinisch. Nun ist die Situation in der Onkologie so, dass wir eine Vielzahl von sehr, sehr vielen neuen Aspekten erlebt haben in der Geschichte. Professor Sewelder hat das ja bereits gezeigt. Ich möchte auf die Mitte des Dias hinweisen, 1975 monoklonale Antikörper von Nathan Milstein, für die er den Nobelpreis bekommen hat. Ein ganz besonders wichtiger Schritt vorwärts im Sinne der Entwicklung von Antikörpern in der Therapie, aber auch in der Diagnostik von Krebserkrankungen. Dann natürlich ein sehr weiter wichtiger Schritt war die Entwicklung molekularer Veränderungen und genetischer Veränderungen, wie zum Beispiel des Retinoblastom-Gens oder des SARS-Coronavirus. Ein ganz wichtiger Punkt, dass wir letztlich dann in den 80er Jahren verstanden haben, dass Viren auch ursächlich sein können für die Entwicklung von Krebs. Nun, ganz wichtig war letztlich diese Geschichte der verschiedenen Ereignisse, die bei der Krebstherapie stattgefunden haben. Und ganz wichtig hier, ganz besonders wichtig waren hier natürlich die Entwicklung der Chemotherapeutika von den 40er bis in die 2000er Jahre und dann eigentlich das völlige Verlassen der Chemotherapeutika, was ich Ihnen zeigen werde, mit der Entstehung des Cancer Genome Atlas. Der Cancer Genome Atlas 2004 als Folge des Human Genome Atlas hat zu einem kompletten Umdenken geführt, weil dabei entdeckt wurde, dass tatsächlich gewisse molekulare Prädispositionen mit gewissen Krebserkrankungen assoziiert sind. Und dadurch auch dann Medikamente gegen genau diese molekularen Veränderungen haben entwickelt werden können. Hier war ein ganz großer Durchbruch insofern, dass wir tatsächlich ganz wichtige Daten erkannt haben, dass sie in verschiedenen, bei ganz verschiedenen Krebserkrankungen eine große Rolle spielen. Beim Lungenkrebs, wie wir sehen, ist die Entität des Lungenkrebs, der letztlich histologisch in drei verschiedene Subentitäten zerfallen ist, das Kleinzellige, das Nicht-Kleinzellige, da das Adenokarzinom bzw. das Plattenepithelkarzinom völlig auseinandergefallen. Und wir sehen hier die molekularen Veränderungen links oben, die molekularen Veränderungen, die tatsächlich den Lungenkrebs völlig neu charakterisieren und völlig neu darstellen. Wir können heute Lungenkrebs ohne Zweifel nicht als eine Entität auffassen, sondern es sind viele verschiedene Erkrankungen, die einer verschiedenen Therapie bedürfen. Und ein Mangel an molekularer Diagnostik bei Lungenkrebs ist eine schwere Unterlassung. Wir müssen genauso sagen, dass wir zum Beispiel bei Patienten mit Mammakarzinom mindestens 10 verschiedene oder 12 verschiedene Erkrankungen kennen, die alle zufälligerweise in der weiblichen Brust lokalisiert sind, die aber keineswegs in irgendeiner ähnlichen Art und Weise behandelt werden sollen oder dürfen, weil sie gewisse molekulare Eigenschaften haben bzw. nicht haben. Auch beim Kolonkarzinom entwickelt sich das sehr ähnlich. Beim Kolonkarzinom kennen wir heute das linksseitige und das rechtsseitige Kolonkarzinom, das eine besondere Unterscheidung darin hat, weil es letztlich entwicklungsgeschichtlich aus verschiedenen Teilen sich quasi zusammensetzt. Und wir wissen, dass rechtzeitige Kolonkarzinome eine ganz andere Prognose haben und dementsprechend auch einer völlig anderen Therapie bedürfen als linksseitige Kolonkarzinome. Und hier ganz genaue molekulare Analysen uns den richtigen Weg zeigen, welche Therapie verwendet werden soll. Nun, darüber hinaus natürlich eine Vielzahl von verschiedenen Beispielen. Hier zum Beispiel auch das maligne Melanom. Sie wissen, 50% aller malignen Melanome sind BRAF mutiert. Das flechte ich hier ein, damit die Frau Professor Volz-Platzer ein gewisses Vergnügen hat. Sind 50% BRAF mutiert. Und diese 50%igen BRAF-Mutationen sind für uns ein ganz, ganz wichtiger Maßstab für die Therapie und für therapeutische Möglichkeiten. Nun, jetzt ist es so, dass der Präsident, damalige Präsident der American Society for Clinical Oncology, Blaney, gesagt hat, dass wir immer mehr, und zwar im Jahr 2010 bereits, dass wir immer mehr davon weg- und abrücken, Tumoren danach zu klassifizieren, woher sie kommen und wie sie unter dem Mikroskop ausschauen. Und dass diese Strategie verändert haben in die Richtung, dass wir sie molekular klassifizieren und dementsprechend eine molekulare Ähnlichkeit herstellen mit anderen Tumoren. Basket Trials sind zum Beispiel solche Unternehmungen. Ich selbst war Co-Autor auf einer Studie der BRAF-mutierten Karzinome, die sich zusammengesetzt haben aus dem Schilddrüsenkarzinom, aus dem malignen Melanom, aus den Gliomen des Gehirns, aus Gallenblasenkarzinomen, aus Hodentumoren und auch aus gewissen hämatologischen Veränderungen. Und wir konnten zeigen, dass alle diese Tumoren einen Vorteil davon haben, wenn sie BRAF mutiert sind, wenn man mit einer gezielten BRAF-gezielten Therapie diese Tumoren behandelt. Und damit haben wir tatsächlich einen neuen Therapieweg eingeläutet und neue Therapieformen bei verschiedenen Erkrankungen eingeführt. Zum Beispiel beim Gallenblasenkarzinom, was bis dahin nicht bekannt war, dass BRAF-Mutationen vorkommen können und dort auch eine wesentliche Rolle spielt. Das medulläre Schilddrüsenkarzinom ist ein besonders häufig BRAF-mutierter Tumor und hier ist es tatsächlich gelungen, einen völlig neuen Behandlungsweg aufzuzeigen. Sie sehen also, dass Tumoren sehr, sehr viel assoziiert sind mit verschiedenen molekularen Veränderungen, die dann in ähnlicher Art und Weise behandelt werden und nicht so sehr der Ursprung des Tumors behandelt wird, sondern seine molekularen Charakteristika. Nun darf ich ein bisschen ein anderes Thema berühren und das ist die Immuntherapie bei Patienten mit Malignomen. Sie wissen natürlich alle, und Järne hat Anfang der 70er Jahre dafür den Nobelpreis bekommen, dass er die Hypothese aufgestellt hat, der Unterscheidung zwischen Selbst und Nicht-Selbst, Self und Non-Self. Und dadurch das Konzept der Toleranz in der Immunologie beschrieben hat. Das Konzept der Toleranz in der Immunologie beschreibt, dass das Immunsystem im Regelfall, außer bei Autoimmunerkrankungen, nicht sich selbst abstößt, sondern nur dann Abstoßung vornimmt, wenn das eindringende Gewebe, die eindringenden Mikroorganismen als fremd erkannt werden. Und damit ist die Frage entstanden, natürlich, warum werden Tumoren nicht als eigen oder als fremd erkannt und warum können sie nicht, wenn sie fremd sind, nicht abgestoßen werden. Und herausgekommen ist letztlich, dass Tumoren zwar tatsächlich als fremd erkannt werden, aber dass auch wenn Tumorzellen von T-Zellen, also denjenigen, die sie auflösen sollten, infiltriert werden, sie nicht aktiv werden können, weil Tumoren sie in einer Vielzahl der Fälle physisch weghalten. Das ist zwischen einem PD-1 und PD-L1, so heißen diese Accessory Molecules, beruht darauf, dass tatsächlich Tumorzellen, T-Zellen mit einer physischen Barriere weghalten. Und der Nobelpreis 2018 ist an zwei Herren gegangen, die gezeigt haben, dass es Antikörper gibt, die tatsächlich gegen diese Barriere quasi Antikörper produzieren, dadurch die Barriere aufgeht und die infiltrierenden T-Zellen die Tumorzellen attackieren können. Das war der zweite große Durchbruch der letzten Jahre und Jahrzehnte. Warum war es so? Es war deshalb so, weil die Immuntherapien tatsächlich bei 20 verschiedenen Tumoren inzwischen registriert sind und es gezeigt werden konnte, dass bei 20 verschiedenen Entitäten die Einführung von der Immuntherapie signifikante Fortschritte gebracht hat im Hinblick auf die Dauer des erkrankungsfreien Überlebens und auch auf die Dauer des Gesamtüberlebens. Wir kennen bei Patienten, die Lungenkarzinome haben, diejenigen, die eine hohe sogenannte PD-L1-Expression haben, sehen wir tatsächlich Ergebnisse, dass etwa 40% aller Patienten mit nicht kleinzelligen Bronchialkarzinom auch bei 5 Jahren noch am Leben sein können. Also ein unglaublicher Fortschritt, den wir noch nie gesehen haben. Und das hat sich tatsächlich übersetzt in die Gesamttodesraten bzw. Gesamtüberlebensraten in den Vereinigten Staaten. Das erste Mal im Jahr 2016 bis 2017, wo zum ersten Mal in der Geschichte der Onkologie eine Abnahme der Todesraten um 2,2% in der Gesamtbevölkerung an Krebserkrankten stattgefunden hat. Und seitdem ist das jedes Jahr so. Es ist jedes Jahr so, dass wir seit dem Jahr 2016 immer 2,2, 2,3% pro Jahr eine Verbesserung der Prognose teilhaben können. Nun, wenn Sie sich das nun anschauen, gibt es eine Vielzahl von verschiedenen Medikamenten, die darauf aufbauen, was ich gesagt habe. Es gibt, wenn Sie das im gelben Teil sich ansehen wollen, die sogenannten gezielten Medikamente, die auf molekulare Veränderungen genau abzielen und genau das tun, was eine Mutation neutralisiert. Gleichzeitig, Sie sehen nur den kleinen blauen Teil, das sind die zytotoxen Medikamente, die kaum mehr eine Rolle spielen und wenn, werden kaum mehr neue zytotoxen Medikamente entwickelt und wenn, dann nur in Kombination mit Medikamenten, die immuntherapeutisch wirken, beziehungsweise manchmal auch mit solchen, die gezielt wirken, zum Beispiel auf die EGFR-Mutation beim Bronchialkarzinom. Und das übersetzt sich auch in die Zulassungen. Sie sehen das hier, die roten, wenn Sie vielleicht nach links oben schauen, die rote Kurve sind diejenigen, die die Zulassungen der gezielten Therapien, das heißt, die gezielt auf molekulare Mutationen abzielen. Die gelben sind diejenigen, die auf wiederum weitere gezielte Möglichkeiten absetzen und die blauen sind Chemotherapeutika. Das heißt, de facto haben wir seit dem Jahr 2010 kaum mehr Chemotherapeutika zugelassen werden, aber dafür sehr, sehr viele an gezielten molekular wirksamen Substanzen. Genau das Gleiche gilt für die Immuntherapien. Wir wissen, dass wir mit den verschiedenen Immuntherapien, die wir haben, PD-1-Antikörper, PD-L1-Antikörper, in Wirklichkeit etwa 20 verschiedene Indikationen haben, wo wir tatsächlich große Fortschritte erringen konnten. Und hier erleben wir nicht so sehr die Zulassung neuer Substanzen, sondern die Zulassung neuer Indikationen bei diesen Substanzen. Wir haben dabei außerordentliche Fortschritte, zum Beispiel beim malignen Melanom, erzielt das metastasierte maligne Melanom, das in einem hohen Prozentsatz der Fälle zu einer kurablen Erkrankung geworden ist, dank den Immuntherapeutika. Das Nierenzellkarzinom in ähnlicher Art und Weise, allerdings in Kombination sehr häufig mit gezielten Medikamenten. Das nicht kleinzellige Bronchialkarzinom, alles das Erkrankungen, die als besonders problematisch gegolten haben, die aber derzeit eine deutlich bessere Prognose haben. Und wenn Sie sich das anschauen, wie die Klassen der Zulassungen sind, so sehen Sie zum Beispiel die ganz obere Kurve, die gezielten Medikamente, wie sie über die Jahre immer dichter und immer dichter, immer dichter werden und immer mehr an Möglichkeiten entwickeln. Nun, dazu kommt aber noch ein Punkt, dass Sie natürlich nicht nur Medikamente verwenden können, die in irgendeiner Art und Weise Sie sich letztlich ausgedacht haben, dass sie wirken müssen, bei einer Krebserkrankung, sondern natürlich in Abhängigkeit von Biomarkern. Biomarker sind Indikatoren, dass gezielte Medikamente tatsächlich wirken können. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, dass wir, wenn wir einen solchen Biomarker nicht haben, keine entsprechende Effektivität haben können. Das heißt also, in Wirklichkeit ist es so, dass wir zunehmend größere Patientenpopulationen für immer kleinere Indikationen testen müssen. Und das ist tatsächlich so eine Herausforderung geworden. Es gibt die sogenannte NTRK-Mutation. Die NTRK-Mutation beinhaltet etwa 0,7-0,8% aller Patienten. besonders mit seltenen Tumoren. Also wir sehen das bei seltenen, zum Beispiel Sarkomen und bei ähnlichen Erkrankungen. Das bedeutet aber gleichzeitig auch, dass wir nicht nur 0,7% aller Patienten exzellent behandeln können, sondern das bedeutet, dass wir 100% aller Patienten auf eine NTRK-Mutation testen müssen, um bei 0,7% aller Patienten einen entsprechenden Effekt zu erzielen. Das heißt also, die Diskussion in die Richtung zu lenken, dass die Medikamente teuer sind, ist sicher eine falsche. Es ist tatsächlich so, dass auch die Diagnostik eine sehr, sehr wesentliche Rolle spielt, denn ohne Diagnostik gibt es keine Therapie. Und Sie sehen hier diese Aufstellung in dieser Richtung, dass wir tatsächlich zeigen müssen, dass es auch ganz wichtig ist, dass wir Biomarker definierte Populationen haben und dann erst in Abhängigkeit von den Biomarker definierten Populationen diese Medikamente einsetzen können. Nun gibt es tatsächlich Trends in den verschiedenen Kombinationen, wie zum Beispiel gezielte Medikamente, wie Sie sie hier zum Beispiel in der blauen Kurve sehen, die nicht nur allein, sondern auch in Kombination mit zum Beispiel Chemotherapeutik eingesetzt werden. Und wir wissen, dass beim Bronchialkarzinom eine solche Kombination von Vorteil ist. Die sogenannten gezielten Biologika, also die Immuntherapien, werden de facto fast regelmäßig mit Chemotherapeutika verwendet. Zum Beispiel das HER2 überexprimierende Mammakarzinom kann nicht mit einem HER2 gezielten Antikörper allein behandelt werden. Das wirkt wenig, sondern muss mit einer Chemotherapie kombiniert werden. Sie sehen also, dass wir hier durchaus auch Kombinationen sehr das Wort reden. Nun, wie sieht die Zukunft aus? Die Zukunft ist tatsächlich so, dass wir erst am Anfang der ganzen Entwicklung stehen. Die Zukunft wird so aussehen, dass wir viel, viel, viel mehr an solchen gezielten Medikamenten haben, die immer mehr kleine Patientenpopulationen versorgen werden. Denn wir sehen, dass tatsächlich Krankheitsentitäten in immer mehr Subgruppen zerfallen und diese Subgruppen natürlich je nach dem Biomarker, den wir verwenden, andere Therapeutika beginnen müssen, andere Chemotherapeutika geben müssen. Sie wissen, Churchill hat bei der Invasion in der Normandie gesagt, it is not the end of the beginning, it's the beginning of the end. Wir sind aber in einer anderen Situation. Wir sind weder am Ende des Beginns noch am Ende des Anfangs. Wir sind ganz am Anfang. Denn das alles, was ich Ihnen darstellen konnte, ist eigentlich tatsächlich erst der Beginn einer ganz stürmischen Revolution und der Beginn, der nur gezeigt hat, dass unser Zugang mit molekularen Medikamenten Patienten mit Krebs behandeln zu können, wahrscheinlich der richtige ist und zu einer Lebensverlängerung und in einem großen Prozentsatz auch zu einer Heilung führt. Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Danke.
Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank. Ich darf den Frageblock eröffnen.
Die Krebsimpfung oder Cancer-Vaccine, meiner Meinung nicht wegen des Virus Cancer-Cervix, aber Lungen-Vaccine, jetzt ungefähr im EU und auch Amerika. Jetzt gibt es Lungen-Vaccine.
Können Sie? Ja, klar. Also der vor ein paar Monaten verstorbene Gründer der Firma Immuno, der Dr. Hans Eibel, hat einmal zu mir im Gespräch gesagt, Impfen ist gut, es kommt nur darauf an, womit und wogegen. Das heißt also, das Problem ist, dass wir Antigene haben müssen. Und diese Antigene müssen wir definieren. Und dann müssen Sie etwas haben, was das Antigen sozusagen, wo die Effektivität tatsächlich stattfindet. Das heißt also, wiederum kommen wir zu den Hochantigenen Malignomen, wie zum Beispiel dem Melanom oder dem Nierenzellkarzinom, wo wir tatsächlich Antigene kennen. Und da ist die Kombination mit einem Immuncheckpoint-Inhibitor zum Beispiel sehr vielversprechend. Das ist mit eines der Probleme auch der KT-Zelltherapie bei den soliden Tumoren. Die KT-Zelltherapie bei den malignen Lymphomen geht sensationell, in der Kunststück, da haben sie das CD20, CD19, CD, was immer. Und da wissen Sie, und das ist sozusagen eine monokausale Erkrankung mit einem monokausalen Antigen. Und damit können Sie eine KT-Zelltherapie sehr gut beginnen. Bei den soliden Tumorerkrankungen ist das unvergleichlich schwieriger, weil Sie die Antigene erst einmal definieren müssen. Und ich glaube, wir können sozusagen nur spekulieren, dass wir hoffen, dass die Studien positiv sind.
Dankeschön. Sie haben diese erfreuliche Entwicklung zitiert in den USA, nehme ich an, von etwa 2,2% oder 2% Rückgang bei der Krebssterblichkeit. Kennen Sie vergleichbare Studien aus europäischen Wohlfahrtsstaaten? Weil bekanntlich ist ja der Zugang zu Krebstherapien in den USA diskutierbar, die vielleicht sogar noch positiver Ergebnisse geliefert haben.
Die Frau Professor Riede ist, glaube ich, gerade gegangen. Ja. Also dann traue ich mich, was zu sagen. ja, also an und für sich ja. In Europa hängt es interessanterweise von ganz anderen Dingen ab. Es ist so, dass Sie in den USA haben Sie das Problem natürlich der eigenen finanziellen Ausstattung, die die Prognose mehr oder weniger definiert. In Europa ist es vielmehr das Problem der Medikamentenerstattung durch die nationalen Behörden. Wir kennen das Problem aus Zentral- und Südosteuropa sehr gut. In Zentral- und Südosteuropa ist es so, dass die Mortalität extrem viel höher ist als in Westeuropa, weil die Erstattungen der Medikamente nicht stattfinden. Und da ist etwas, wo wir von der Europäischen Union, glaube ich, sehr, sehr viel verlangen müssen quasi, weil wir letztlich alle EU-Bürger sind, nicht? Also wir wissen, dass zum Beispiel die Mortalität an Lungenkarzinomen in Rumänien, in Ungarn, in der Slowakei viel höher ist als zum Beispiel in Frankreich oder in der Schweiz. Und das hängt einfach mit den Erstattungsprinzipien zusammen. Sie wissen sicher, dass zwischen der Registrierung der EMA und der Entscheidung der Erstattung in Österreich 100 Tage liegen. Und das gilt für die quasi, sagen wir, diesen Registrierungen geneigten Staaten auf alle zu. Also das ist in Frankreich so, in Österreich so, in der Schweiz so und in den skandinavischen Ländern so. Dort haben wir auch die besten Überlebensraten an Krebs. In Rumänien kann es bis zu 1000 Tagen dauern. Also das ist 3,5 Jahre de facto, was natürlich katastrophal ist.
Ja, erstens mal vielen Dank für diesen brillanten Vortrag, muss ich schon sagen. Nicht nur wegen des Melanoms, aber, aber für das Melanom oder beziehungsweise für uns Dermatologen waren diese modernen Therapien tatsächlich ein Quantensprung, weil wir ja jahrzehntelang mehr oder weniger das Schlusslicht in der Onkologie mit einem einzigen Chemotherapeutikum dargestellt haben. Du hast auch erwähnt jetzt die Kostenfrage, die Kosten weniger der Therapie als auch der Diagnostik. Wo, in welchen Größenordnungen bewegen wir uns da?
Also ich glaube, es sind zwei oder drei Aspekte hier zu bemerken. Der eine Aspekt ist, dass natürlich es viele Medikamente gibt, die registriert werden, die vielleicht nicht die Effektivität haben, die wir uns von ihnen erwarten würden. Hier ist natürlich schon so, dass wir von der Pharmaindustrie in gewisse Denkschemata gedrängt werden. Und ich glaube, dass wenn wir nur das progressionsfreie Überleben haben, aber keinen Vorteil fürs Gesamtüberleben, dann ist das ein großes Defizit. Manche Medikamente werden ja überhaupt nur zugelassen, weil sie die Ansprechrate verbessern. Und so hat die Europäische Onkologische Gesellschaft die Magnitude of Clinical Benefit Scale entwickelt. Das ist quasi eine Balance zwischen Gesamtüberleben, dem progressionsfreien Überleben und der Toxizität. Und hier gibt es eine Skala von 1 bis 5. Und ich glaube, dass wir uns zum Beispiel da sehr gut darauf konzentrieren könnten, dass wir Medikamente, die 1, 2 auf jeden Fall finanzieren, 3 können wir diskutieren und 4 und 5 nicht. Nur erfordert das ein bisschen ein Hirn und nicht irgendwie populistischen Quatsch, den wir leider Gottes laufend erleben in allen Bereichen. Entschuldigung. Gehe jetzt wieder. Aber es ist halt so. Der zweite Aspekt ist natürlich, dass wir natürlich Firmen sehen, die das nach vorpressen und schauen, wie weit kommen wir. Nicht? Zum Beispiel die KT-Zelltherapie hat immerhin 320.000 Euro gekostet, bei Patienten mit nicht heilbaren oder mit therapierefraktären malignen Lymphomen. Davon sprechen aber nur 50% der Patienten an und davon müssen 50% der Patienten auf einer Intensivstation sein. Das heißt also, hier müssen natürlich gewisse, sagen wir, Vereinbarungen mit den Pharmafirmen getroffen werden, die auch erfolgsgerichtet sind, vor allem wenn man keinen Biomarker hat. Wenn ich keinen Biomarker für eine KT-Zelltherapie habe, um zu wissen, wird das Lymphom jetzt darauf ansprechen oder nicht, dann kann ich nicht 100% der Kosten verlangen. Und dann ist mein Biomarker eigentlich die Heilung, wenn man so will. Das heißt, hier muss man in eindeutigen Verhandlungen eintreten. Wieder andererseits muss man sagen, ist es schon phänomenal. Ich selbst habe einen Freund, der, man kann das ruhig sagen, der, nachdem er sowieso sich dazu bekennt, der ein malignes Lymphom gehabt hat, ein sehr bekannter Onkologe aus Osteuropa, der sich eine KT-Zelltherapie bei malignen Lymphom hat geben lassen und der ist tatsächlich ist rezidiviert und ist nach 3 bis 4 Jahren gilt als geheilt. Also das ist schon phänomenal. Das heißt also, hier haben wir verschiedene Aspekte zu berücksichtigen, die aber gleichzeitig in irgendeiner Art und Weise zusammenfließen. Wie du richtig sagst, ist natürlich das Problem das, dass wir aber auch natürlich eine Nationalökonomie uns überlegen müssen. Und der nationalökonomische Aspekt ist schon der, dass wenn ich Patienten, und da bin ich ja so, sagen wir, ich bin jetzt ein ganz brutaler Typ, und sage, dass Patienten, die krank sind, ich sie chronifizieren kann in ihrer Erkrankung, naja, dann haben sie noch immer, kontributieren sie noch immer zum wirtschaftlichen Prozess. Nicht wahr? Die bleiben nicht zu Hause, sondern gehen arbeiten, wie der Professor Sewelder gerade vorher die Frau Präsidentin Brammer erwähnt hat. Das heißt also, in dem Moment, wo wir Krebs chronifizieren, in dem Moment haben wir so eine ähnliche Situation wie mit Diabetes oder Hypertonie. Die sind ja auch nicht so aus. Also ich glaube, das wäre so der Wunschtraum, den wir so haben. Und das passiert auch tatsächlich, in vielen Fällen passiert das. Also ich meine, ich sage eine Patientin mit einer EGFR-Mutation, Lungenkarzinom, Lebermetastase, bekommt Osimertinib, also einen EGFR-gezielten Inhibitor und ist seit 3 Jahren mit der Lebermetastase in der kompletten Remission und geht arbeiten und ist jeden Tag im Betrieb. Also das ist schon ein Unterschied zu früher. Allerdings kostet das Osimertinib auch was. Ich weiß noch nicht, wie das in Bezug zu setzen ist, aber... Ja.
Ob gibt es Krebstherapie mit Immuntherapie oder Targettherapie ohne Chemotherapie?
Ja, natürlich. Ja, natürlich. Also beim Nierenzellkarzinom geht es völlig ohne Chemotherapie. Das ist so ähnlich wie beim Melanom. Da haben wir die Leute mit Chemotherapien behandelt, allerdings ohne jeden Erfolg. Also zum Beispiel ist die Standard of Care, erste Linie Nierenzellkarzinom, Immuntherapie plus Axitinib. Ein Tyrosinkinase-Inhibitor. Genau das gleiche ist beim malignen Melanom. Da verwenden wir überhaupt keine Chemotherapie. Natürlich bei anderen. Es gibt natürlich auch Bronchialkarzinome mit einer hohen PD-L1-Expression, wenn wir nur Antikörper verwenden und keine Chemotherapie geben. Aber das ist immer eine Frage des Biomarkers.
Danke. Vielen Dank. Danke. Ich möchte vielleicht versuchen, noch den vorhergehenden Vortrag von Professor Sewelder mit einzubeziehen. Also Sie haben berichtet, dass die österreichische Krebsgesellschaft eigentlich ausschließlich für Prävention im Wesentlichen zuständig ist. Ist das eine Folge, weil ich habe auch gelesen, dass in der Zwischenkriegszeit die Vorgängerorganisation eher der Meinung war, sie investiert die Spenden, die sie einnimmt, in die Krebsforschung. Und das hat sich wahrscheinlich aus Kostengründen völlig verändert in der Zwischenzeit, dass sie eben die Forschung
so explodiert? Man muss ganz offen und ehrlich sagen, Krebsforschung übersteigt die finanzielle Kapazität einer spendenorganisierten Organisation der Krebshilfe. Wir haben ein Jahresbudget von zwischen 1 und 2 Millionen Euro und damit ist natürlich in der Forschung da können wir nicht wirklich was bewegen. Das sind wir auf dem Boden der Realität und deswegen haben wir auch diesen Schwerpunkt ergänzend in den sozialen Bereich, in den Beratungsbereich. Ich würde jetzt da nicht nur sagen, in der Prävention, ja, ist wichtig, aber natürlich auch die Begleitung, psycho-onkologische Begleitung, das ist in Wahrheit das, die Hauptaufgabe, hier in den Beratungsstellen hier entsprechende psychologische Begleitung anzubieten, Hilfestellung auch bei Mama, Papa hat Krebs, ein sehr wichtiges Projekt, wenn die Eltern an Krebs erkrankt sind, wie gehen wir mit den Kindern um, Eingliederung im Arbeitsplatz, das sind die Dinge, wo wir mit unseren Möglichkeiten und den finanziellen Möglichkeiten auch helfen können.
Vielen Dank. Geplant war, trotz, ich weiß nicht, ob wir es nur kurz anschneiden sollen, trotz fortgeschrittener Zeit, noch eine Gesamtschlussdiskussion zu versuchen, dass sozusagen die 5 Vorträge irgendwie integriert. Also mir wäre aufgefallen, dass der Verein als Organisationsform für diese verschiedenste innovative Ideen jetzt im Kontext der Sozialmedizin eigentlich überall eine Rolle gespielt hat, mehr oder weniger lang, aber jedenfalls als Initialzündung. Und das ist vielleicht auch eine interessante Frage, ob das Zufall ist oder ob da dahinter steckt, dass eine Verein als relativ lose Organisationsform einfach besser ist, um was zu starten. Es ist natürlich, hat Nachteile auch, ne? Es ist nicht so eine stabile Institution und vor allem, wie man gerade gehört hat, auch aus Kostengründen heraus, wie eine fixe Institution einer, sagen wir, einer Fakultät. Aber es ist eigentlich sowohl beim ersten Thema der Hochquellenleitung, also bei der Freiwilligen Rettungsgesellschaft, die ja bis 1938 ein Verein war, also doch sehr lange, und die Österreichische Krebshilfe gibt es bis heute als Verein. Eine Frage.
Ein Verein braucht ja keine Finanzierung grundsätzlich, weil es sich ja nicht um eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder irgendeine Handelsgesellschaft handelt, zum einen. Zum zweiten hat man ja ein neues Vereinsgesetz, ich glaube 2002 war das, da sind die einschlägigen Bestimmungen erlassen worden, die ja in die Nähe einer Gesellschaft, also einer Kapitalgesellschaft gehen, aber eben eingeschränkt. Drittens brauchen sie ja in Österreich derzeit, das ist das Bedauerliche, für eine entsprechende Gesellschaft, Kapitalgesellschaft oder auch eine andere, entsprechende Mittel, die am Anfang meistens nicht da sind, auch nicht über die Spenden sofort lukrativ sind. Das ist zum Beispiel in Deutschland ganz anders. Denn draußen habe ich die Möglichkeit einer Unternehmergesellschaft, die es in Österreich gar nicht gibt. In Österreich haben wir zwar die Möglichkeit einer kleinen GmbH, aber sie ist eben, würde ich scheinbar sagen, auch ein bisschen geistig klein gehalten. Das ist die Situation. Und wenn Sie der Meinung sind, dass man in der Vereinsgeschichte keine Kontinuität hat, das glaube ich nicht, dass das notwendig ist, weil Sie können das ja über die Mitgliederanzahl steuern. Wenn ich heute einen Verein habe mit einer überschaubaren Mitgliederanzahl, kann man das ja sehr gezielt steuern. Man braucht ja nur die Möglichkeiten der Finanzierung über eine kooperative Mitgliedschaft, Firmenmitgliedschaften zu steuern, die gar nicht so interessiert sind, großartig da am Vereinsgeschehen teilzunehmen, aber für die Finanzierung, für andere Möglichkeiten zur Verfügung stehen.
Dann darf ich mich ganz herzlich bedanken bei den Vortragenden, bei Ihnen allen, online oder hier im Saal. Und ich möchte noch eben auf zwei Punkte hinweisen. Es gibt jetzt noch ein Get-Together mit Buffet und ein Glas Wein. Und es gibt auch die Ausstellung, die ich anfangs angekündigt habe, in den beiden kleinen Räumlichkeiten nebenan. Und ganz herzlichen Dank, ich glaube, für einen sehr produktiven Abend. Vielen Dank. Danke sehr. Applaus